Herzlich willkommen zum aktuellen HDW Off the Record Podcast. Der Christoph Walter kennt Bühne und das Unternehmertum. Als Dirigent, Komponist und Leiter von einem eigenen Orchester verantwortet er die musikalische Leitung an Grossanlässen wie das Basel Tattoo, dem Superman Day und der Swiss Indoors oder das eidgenössische Schwing- und Alplerfest. Im Podcast erzählt er, wie er künstlerische Visionen mit wirtschaftlicher Verantwortung verbindet und was KMU aus der Welt von der Musik lernen können. Das Gespräch ist am HDW Business Club aufgezeichnet worden, wo der Christoph Walter zu Gast war. Mein Name ist Michael Köhn.
Christoph, herzlichen Dank für den Einblick. Ich würde gerne zwei, drei Sachen noch aufnehmen. Du hast gesagt, von klein auf, seit zweieinhalb bist, also vorher war ich wahrscheinlich schon, Musik im Blut von den Eltern. Ist wirklich nie der Moment gekommen, wo du mal gesagt hast, Musik ist recht, aber nur als Hobby, lieber etwas anderes. Ist es wirklich immer klar gewesen oder hat es mal diesen Moment gegeben, auch später vielleicht?
Nein, es ist, also, das ist ja das Glück, wenn du das kannst haben, gell? Also, ich habe das, es haben viele Leute gefragt, was machst du denn nachher mal? Da sage ich, was heisst nachher? Ja, wenn du mal keine Musik mehr machst. Und das habe ich auch in den extremsten Fällen. Also, ich bin ja schon ein Workaholiker und dass ich es zweimal geheiratet habe, das ist auch nicht so, warum und wieso, ist auch klar. Und jetzt ist es natürlich einfach, jetzt steht meine Frau mit mir auf der Bühne und kommt alles mit rüber und sie weiß, was ich alles zu habe und sie kann das realisieren, was ich noch alles machen muss. Von dem her war das nie ein Thema gewesen, sogar eben dann nicht, wenn ich nicht mehr mögen. Mein Sohn hat immer gesagt, Papa, ich verstehe dich nicht. Weil der Links, der Tobias, der macht mir für 20% in die Social Medias. Vielleicht kannst du noch ein Foto machen, dann können wir ihm das noch schicken, weil ich bin sehr schlecht in dem. Ich habe keine Zeit, auf Social Medias meine Zeit zu verbringen. Weil sonst hätte ich heute Morgen im Autofahren schon gesagt, dass ich jetzt zu der Wirtschaftskammer in Basel lang gehe. Das mache ich nicht, ich habe keine Zeit, macht keinen Spass. Und er macht das. Und er hat mir mal gesagt, wo ein bisschen näher ist bei mir und bei meinem Projekt, warum, das verstehe ich dich nicht. Das hast du mir vor einer Woche noch gesagt, du seist kaputt von diesem Projekt, von dieser Musik, von diesen Aufträgen. Möglichst nicht mehr. Und jetzt hast du mir vorher gesagt, du seist zwei Stunden am Klavier gesessen und es geht dir wieder gut. Das war schon während der Pubertät so. Da habe ich das Licht gelöscht, bin ans Klavier gesessen und einfach gespielt. Und das ist halt, wenn dich das aufbaut, dann ist das so tief innen, das kannst du nicht mehr loslassen. Und nein, ich habe nie an das gedacht. Ich habe gedacht, das Orchester mal an die Wand herzufahren. Weil das ist einfach, das ist das, wenn ich jedes Mal Geld verliere, wenn ich mit denen unterwegs bin. Sobald es zu gross ist, verlierst du. Und die Eintritt, wenn wir 700 Leute, 500 Leute im Saal haben, dann hast du einfach nichts verdient. Dann sind einfach die Kosten nicht gedeckt, die du müsstest decken. Und das ist eigentlich das, wo, früher hatte ich so Hemmungen gehabt, wegen Geld und Sponsoring zu fragen. Und heute habe ich es weniger, weil es ist in jedem Business so, wenn ein Orchester kommt, stehen einfach Leute dahinter, die das Ganze ein bisschen mittragen und finanzieren. Das ist ein bisschen traurig, muss es ganz ehrlich sagen. Es hat mal sehr eine erfolgreiche Basskapelle gegeben in den 60er Jahren. Der hat noch einen Welterfolg gehabt, der heisst Ernst Mosch und seine Egerländer Musikanten. Der hat Big Band nach Nachkriegszeit, Zweiter Weltkrieg, Big Band Musik gemacht im Erwin Lane Orchester. Und irgendwann hat er gesagt, lass uns wieder einmal die Musik von unseren Vätern spielen. Und hat die Polkas aus der Tschechoslowakei, wie es früher noch geheissen hat, vorgenommen. Und dann haben die aus diesen Jazzmusikern so eine Blaskapelle gemacht. Das ist eine von der besten Blaskapellen weltweit worden. Und dann ist er etwa im 1965, haben sie drei Titel aufgenommen und haben dann im Radiosender gespielt. Und dann sind 17'000 Briefe gekommen. Was war das? Was war das für Musik? Also der hat den Nerv im richtigen Moment getippt.
Voll drauf.
Und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir die ersten Konzerte. Und warum komme ich auf das? Weil dort war es gewesen, jeder Musiker verdient einen Franken von jedem, der reinkommt als Konzert. Und wenn das heute würdest machen, dann langt das nie mehr her. Das langt einfach nie mehr her. Dann müsstest du 2'000 Leute rein haben oder 1'000 Leute rein haben. Und würdest mit dem ganzen Umtrieb, den du hast, mit dem ganzen Marketing, es läuft in der Schweiz so viel, es sind so viele Veranstaltungen. Du musst so präsent sein, damit du die Leute hast. So, also von dem her nie aufgehört.
Und jetzt anders gefragt, machen wir da schnell weiter. Das heisst, wie müsste die Musik sein? Also weniger Orchester. Und das machst du eigentlich nur, weil du es gerne machst. Aber wenn du richtig Geld willst verdienen, weiß auch nicht, so zweit oder dritt unterwegs.
Also wenn wir richtig Geld verdienen wollen, ist es schnell in die Party. und ich am Klavier. Aber das ist nicht mein Leben, das ist nicht meine Welt. Also,
ja. Also das heisst,
ich habe schon gerne so Kisten.
Leidenschaft.
Ja, ich habe gerne die grossen Kisten. Ja.
Weil es einfach eine Freude macht. Ich weiß nicht, als Dirigent, ich stelle mir das immer vor, meine ja, Arena in Basel dazu, 7'000 schauen dir zu oder an Swiss Indoors.
Ja. Also es ist ja nicht, dass wir sehr voll zuschauen, sondern es ist, wenn du spürst, dass alle an dir irgendwie an dich glauben und an dir Freude haben und du immer ein bisschen jonglierst und spielst. Also, ich hatte das Jahr wieder so eine drei tolle Formationen gehabt. Da hast du halt gedacht, so, Freunde, und Derniere machen wir ein bisschen anders, oder? Und das ist schon noch, das ist noch cool, ja.
Und jetzt hast du ja mit Profis zu tun, jetzt am ESAF hast du, glaube 900 haben mitgemacht, ja. Freiwillig, also sind ja von Jodlerinnen und Jodler über Alpon. Kinder, alles, oder? Da gibt es sicher Momente, wo sie einen Einsatz verpassen oder irgend so etwas. Oder wie müssen wir das vorstellen? Was, du bist ja vorhin gesagt, emotional. Wie reagierst du? Oder wie zeigst du auch, hey, jetzt müsst ihr kommen?
Ja, ich kann inzwischen ein bisschen besser umgehen. Die Vorbereitungen sind ja meistens das Thema, wenn du vorbereitest. Und es ist noch verrückt. Ich nehme an, das habt ihr auch im Business auch. Wenn du mit Leuten redest, die zwar das auch ein bisschen machen, also ein Hobbyschreiner zum Beispiel oder ein Hobbybaumeister, der auch noch etwas machen kann. Und der redet mit dir, wenn er genau oder noch mehr wüsste als du selber. Und so ist es bei uns. Also der Amateurmusiker, sei es der Alphornbläser, der Blasmusiker, der vom Männerchor. Und also wenn du mit denen redest, dann musst du fast noch Danke sagen, dass sie da mitmachen.
Dass sie mit dir zusammen das machen.
Und dass sie zwei Sonntage opfern, weil sie müssen einen Sonntag proben kommen, dann müssen sie noch einen Sonntag opfern, um in die Arena einlaufen. Das Verrückte ist einfach jedes Mal das Gleiche. Kaum haben sie es erlebt, reden sie nach einem Jahrzehnte von diesem Event. Aber wie bringst du den Menschen dorthin, dass er voraus sieht, hey, es sind zwei Sonntage und zwei Proben, das lohnt sich, das wollen wir. Und die Begeisterung, die musst du dann nachher verbreiten.
Und das ist jetzt schwieriger, also ein ESAF ist deutlich schwieriger als jetzt so ein Super Monday oder so, weil du dort einfach mit, eben, zum Teil halt mit Amateuren zu tun hast. Ja,
Super Monday sind Musiker nicht das Problem.
Wer ist eigentlich der Gast? Wer ist eigentlich der Hauptgast dieses Jahr? Weißt du das?
Entschuldigung, das darf ich nicht sagen. Wir sind, ich habe gerade vorher angerufen. Ich muss nachher wieder anrufen. Wir sind im letzten Moment.
Aber es gibt einen.
Aber nicht fürs nächste Jahr, sondern für das Jahr. Ja, es gibt irgendetwas, ja.
Beim ESAF vielleicht noch schnell, also die Hymne.
Es gibt schon Schlagzeilen. Ja, wie?
Die Schwingerleute im Schweizerland, die Hymne.
Ja.
Also auf die Schlagzeilen. Du könntest jetzt auch heute setzen, nicht die Schlagzeilen. Also.
Was ist die Frage?
Schwingerleute im Schweizerland. Ich weiss, das ist eine Komposition, wo die, also ich meine, die ist jetzt dreimal an einem ESAF aufgeführt worden, also integriert worden. Es ist im Moment jetzt wirklich die Hymne, oder vielleicht sogar noch 40 Mal, du hast gesagt, wie kommt die Idee für so eine Melodie? Also wir müssen uns das vorstellen. Im Schlaf oder gibt es da äußere Anreize oder keine Ahnung?
Es ist unterschiedlich. Also manchmal stehst du auf, es kann in der Nacht drin sein. Es kann irgendwie, wenn du total übermüdet bist und nicht schlafen kannst, hockst du das Klavier und dann denkst du, was ist jetzt das? Hure gut. Handy, Sprachnachricht, respektive Sprachaufnahme, nimmst du es auf. Nein, ist nicht. Abschalten. Wieder dran. Jetzt habe ich es gehabt. Und dann hast du, ich weiss nicht, wie viel hundert oder tausend Sprachaufnahmen mein Handy hat. Und dann ist es ein Prozess, und dort weiss ich noch, dort bin ich, dort ist ja, hat es dann plötzlich geheissen, der Festakt wird nicht nur von dir alleine bestritten und dann 1000 Mitwirkende in Zug, sondern es kommt dann noch der Göll und der drauf. Und dann denke jetzt Gott, Fritz Stotz nochmal, wer hat jetzt die eingeladen? Und das um 5:45. Es war schon Ostern gewesen. Und dann habe ich müssen sagen, hey, es kann jetzt aber nicht sein, dass 1000 Leute zwei Sonntage opfern, Vorproduktionen mit mir machen, dann kommen die zwei, die ja Kultstatus haben und räumen ab. Jetzt schreibe ich denen eine Hymne, wo die stolz macht, wo die Schwinger, wo bei den Schwinger ist. Ich habe gewusst, die machen nur Werbung für das letzte Stadion. So war es ja. 2019 haben sie Werbung gemacht für dieses Konzert. Und das ist jetzt nicht persönlich, sondern wir sind um die 1000 Leute gegangen. Ich habe gedacht, ihr müsst etwas haben, wo wir wollen den gleichen Applaus haben wie die. Und dann haben wir den grösser gehabt. Und das ist eigentlich aus einer Kraft heraus. Also wenn du mich irgendwo stichst, dann komme ich da schon. Und so ist das eigentlich entstanden.
Und sie hat eingeschlagen?
Sie hat eingeschlagen und das kannst du nicht voraussagen. Ich habe mal irgendwie als junger 17-Jähriger mal einen Musikverlag angerufen und gesagt, sie, was muss ich machen, dass der Marsch ein Erfolg wird, den ich jetzt geschrieben habe. Und dann hat er mich ausgelacht und gesagt, sie, Christoph, das kann man nie voraussagen. Das weißt du nie voraus. Du kannst nicht einen Hit schreiben und weißt, dass es ein Hit wird.
Aber gibt es Komponenten, die du kannst sagen,
wenn ja, ich die nehme? Ja, aber die Komponenten sind beruht immer auf dem, was schon war. Oder? Also jetzt da die Alvaro Soler-Geschichte, da die Latino-Pop-Geschichte, da Desposito, das ist ja der Bekannte. Und dann sind Hunderte im gleichen Art produziert worden. Und es ist keine mehr, es ist noch schwierig, dass dann alles gleich ist.
Wie ist es mit künstlicher Intelligenz in diesem Bereich?
Ja, das habe ich gemacht, zuerst mal. Für die Rigi, ich habe für den Rigi-Song für dieses Jahr etwas Neues schreiben. Und ich bin so irgendwie einfach so ein Touristensong, wo die Amerikaner und Tinder und was haben wir noch gehabt, der Schweizer, das arabische Raum abdeckt. Und dann habe ich gedacht, jetzt findet es mich mal Wunder. Und bin dann mal schauen. Und es ist ja schon noch verrückt. Dann habe ich den Text vom Textautor gehabt. Und da kann ich eingehen, ob es jetzt Pop-Rock sein muss, ob es ein bisschen Salsa sein muss. All die Generatoren gedrückt und dann zack. Und dann irgendwie nach zwei Minuten oder einer Minute habe ich drei Vorschläge gehabt. Und dann singt irgendeiner: Hey, ich bin der Fridolin und das ist meine Frau, Caroline. Der Text Mundart 1:1. I'm Johnny Lee from Tennessee. Da dachte ich, spinne, oder? Der hat das alles übernommen in einer Minute, aber ich konnte nichts übernehmen, weil es ist so gut in der Serie. Und wenn du es benutzen willst, hast du den Copyrights nicht bei dir. Also die bleiben dann auch schon bei denen. Mhm.
Aber können Sie Hilfestellung oder Ideen oder für was?
Das haben Sie mich schon ein paar Mal gefragt bei so Interviews. Und ich meine, ich bin jetzt ja nicht mehr 42, wenn ich mich am Herz fühle.
Jawohl.
Aber in meinem Alter kennst du so viel Musik. Ich bin mit Musik gross geworden, ich habe klassische Musik studiert, ich kenne Volksmusik, ich kenne Blasmusik, Militärmusik, ich kenne den Jazz. Ich kenne so viel Musik, dass eigentlich das Reservoir, das ich kenne, immer das Resultat ist von dem, was rauskommt. Oder? Und das, was KI ist, das ist die letzten, ich weiss es auch nicht, 20 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre ist das gesammelt worden von den Daten, die man auf dem Internet hat. Also, so interessant ist jetzt die Musik auch nicht mehr, die in den letzten 10, 20, 15 Jahren geschrieben worden ist. Also, die letzten 20 Jahre, ich bin jetzt ein bisschen böse, ich habe es jetzt nicht tiefer überlegt, aber ich habe das Gefühl, so die letzten 20 Jahre ist musikalisch nicht viel passiert.
Das sagen wir ja nur schnell, das sagen wir ja alle. Also, in den 80er und 90er Jahren, wir sind auch dann aufgewachsen. Liegt es an dem, dass wir dann aufgewachsen sind, oder ist tatsächlich auch jetzt wirklich objektiv gesehen musikalisch nicht mehr das Gleiche?
Es wiederholt sich irgendwie, oder? Also so ein James Brown, wenn man da die ersten Auftritte sieht, wo er eigentlich den Musikstil, eine Show neu erfunden hat in Paris, 60er Jahre, gibt es auf YouTube. Das ist neu gewesen. Da ist etwas passiert. Da hat irgendeiner aus seiner eigenen Kraft etwas gemacht. Oder? Und das ist eigentlich das, was ich ein bisschen vermisse. Oder? Es wird kopiert und kopiert und wieder kopiert. Und es ist ja bei euch etwas Gleiches. Also, du musst irgendwann wieder mal herhocken und eine Idee haben und dann musst du an die Idee glauben und dann brauchst du noch zwei, drei Leute, die dir helfen, mittragen und schlussendlich kostet dich das so viel Energie. Wenn es aber steht, gibt dir das so viel Befriedigung, dass sich das alles wieder gelohnt hat. Bei unserem Business, das wird bei euch auch wieder wird ähnlich sein. Vielleicht nicht gerade bei jedem. Wenn ich an meinen Anwalt denke, eher weniger. Aber zwei Drittel kannst du verrechnen, maximal. Der Rest der Drittel, das ist einfach die Leidenschaft und Passion. Und weil du die hast, ist dir das auch gleich. Punkt.
Wenn ich dir so zulasse, Leidenschaft alles und irgendwie fällt es mir schwer, dass du so lange im Militär gewesen bist. Oder was war der Reiz gewesen, damals, ins Militär zu gehen? Also, du hast ein bisschen gesagt, irgendwann hast du die Kette wollen sprengen. Aber ist es für einen Musiker tatsächlich erstrebenswert, Berufsmilitär, Berufsoffizier zu sein?
Es hat mir eine gute Basis gegeben. Ich bin jetzt da sehr. Und es kommt ja darauf an, was für ein Typ du bist. Ich hatte ja mal mit 30 eine riesige Lebenskrise gehabt. Es ist alles zusammengefallen. Meine Mutter hat nach 35 Jahren den Vater verlassen, hat den Brustkrebs bekommen, ist gestorben mit 57. Meine Frau hat gesagt, sie hätte jetzt einen anderen, zwei kleine Buben rum und irgendwann ist alles zusammengebrochen. Und dann habe ich einen Lebenscoach gesucht und den habe ich gefunden. Und dann habe ich natürlich gefragt, ist die Armee auch unter anderem das falsche Umfeld für mich? Und das war ein cooler Typ, der lebt heute noch. Ich habe ihn 10 Jahre später mal gebraucht, als ich dann die zweite Frau kennengelernt habe. Und da habe ich gedacht, jetzt ziehe ich mich an den Ohren, ich soll endlich reif werden. Und dann hat er gesagt, alles gut, ich habe gewusst, dass sie noch mal kommen. Der hat mir, gesagt, nein, er hat das Gefühl, es ist nicht unbedingt das Falsche, weil die Armee aufgrund von meinem Typ hat mir Strukturen gegeben. Oder? Und man darf nicht vergessen, wenn du, wenn die Kinder, was sind sie, 5 und 7,5, als Musiker, boah, mit den Einkommen, die du hast, nachher so kannst du durchbringen, da bin ich natürlich safe gewesen. Ich hatte meinen Lohn gehabt. Sie hat das Geld, das sie sich gewünscht hat, bekommen. Wir haben, es ist eine von der besten Familien, die es gibt, was wir heute haben, die Mutter von diesen 2 Buben und ich. Das hat, aber es ist nur gegangen, weil ich dort dann einfach ein sicheres Einkommen hatte. Und das hat mich sicher auch gar nicht zu dem Gedanken gebracht. Und je älter das Kind geworden sind, desto mehr habe ich den Wunsch geäußert, dass ich mal etwas anderes. Ich habe das eigentlich immer gesagt, ich möchte mal etwas anderes noch machen. Und das hat mich, der Spruch hat mich immer beschäftigt. Ich war dann 42, 41, 42, habe mit dem Ueli Maurer geredet. Ich habe die alle per Du gekannt. Ich bin mit dem Streichensemble und bin ich bei allen Galas gewesen. André Blattmann war schon Chef der Armee gewesen. Ich habe den Korpskommandant, der Chef der Armee geworden ist, nachher der erste, der zweite, ich weiß es nicht mehr, der Christoph Keckheis, ein enger Freund. Ich habe mit denen geredet. Aber die graue Eminenz, die habe ich in Saug, die habe ich also am Tisch mal gehabt, übrigens, die graue Eminenz in Bern. Das war einer vom Finanzdepartement, der Herr Nussbaumer. Der hat den 2-3 Wiesener und den Korpskommandant gesagt, das kommt nicht in Frage. Fertig, aus. Und dann sagen, das kannst du noch Sterne haben, willst, wenn der vom Finanzdepartement sagt, so läuft es. Okay. Und der sei schon seit 30 Jahren da. Und das gehe ich nur über seine Leiche.
Und heute ist der Präsident von deinem Fanclub, oder?
Nein, das ist jetzt so gleich. Ich will dir nur erklären, ich habe es versucht, Teilzeit. Ich habe gedacht, das ist ja cool für die Armee. Mich hat man draussen wollen. Die Armee hat gesagt, wir lassen die nicht gehen. Da habe ich gesagt, da kann man in Teilzeit etwas machen. Auf alle Fälle habe ich dann das Nacht einmal einen Traum gehabt, den erzähle ich noch gerne. Das war folgendermaßen. Ich war auf dem Sterbebett, in irgendeinem Spital hatte ich das Gefühl, dass ich war. Ich war zufrieden, keine Schmerzen, aber gewusst, es ist fertig. Und dann sind meine 2 Buben gekommen. Und dann habe ich denen mit einem Lächeln im Gesicht gesagt, ich hätte eigentlich gerne einmal noch etwas anderes wieder machen. Ich wäre gerne selbstständig geworden. Und dann bin ich verwachet, es war etwa morgen um 3:30 gewesen, bin runter, am Laptop, und habe meine Kündigung geschrieben. Das war in diesem Prozess drin. Ich habe meine Kündigung geschrieben und war so emotional, habe einen lieben Kollegen geschickt, irgendwie um 5:30, habe ihn angerufen, hat das Telefon nicht abgenommen, habe ihm gebeten, er soll das sachlich machen. 6 wieder angerufen, wieder nicht abgenommen. Irgendwie 6:45, dann sagt er, das spinnst du eigentlich. Sag ich, Thomas, du bist so gut, liest das durch, Thomas, machen. Jetzt ist fertig, jetzt könnte ich aus. Dann hat er noch die wüsten
Anschuldigungen rausgenommen.
Und ich war befreit und habe gekündigt. Ueli Maurer hat noch angerufen, das kannst du nicht machen, sage ich. Ueli, jetzt habe ich ein Jahr gewartet auf einen Entscheid. Fertig, aus. Und es hat es niemand verstanden. Und ich bin, weil ich gewusst, ich werde den Buben nachher sagen. Und dann habe ich gekündigt. Also mein Traum ist dann weitergegangen. Dann habe ich gekündigt. Was kann passieren, habe ich mir überlegt. Dann habe ich gekündigt. Und es ist nicht ganz so rausgekommen, wenn ich mir das vorgestellt habe. Und ich musste dann noch mal einen Anlauf machen für den zweiten Weg. Das wäre ja das Schlimmste gewesen, und mir hätte passieren können. Und es ist nicht passiert. Ich habe den Schritt gemacht und bin glücklicher denn je und habe nie eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich jetzt irgendetwas falsch gemacht habe.
Mut zur Entscheidung. Peter, ganz schnell, was die letzte Frage. Du bist aus dem Glarnerland, bist dann richtig Zürich, du hast es erzählt. Aber das Glarnerland, was hat dir das mitgegeben? Also hast du das noch ein bisschen in dir, auch die Berge und, ja, ich sag, die Verbundenheit, wo ja doch noch ein bisschen anders ist, so neu wie jetzt beispielsweise Zürich?
Ja, ich weiss jetzt nicht, wie stark das Glarnerland ist oder ob es der Ort ist, wo ich von der 3. Klasse weg, bis ich etwa 15, 16 war, am Frühling, im Sommer und im Herbst. Auf dem wunderschönen, das müsst ihr mal besuchen, Bergrestaurant Schwammhöhe. Also, ihr habt Glarus, Dann gehen wir auf die Schwammhöhe. Auf der Schwammhöhe siehst du auf den Klöntalersee runter, Klöntalersee sagen wir. Siehst du oben runter. Und wenn du hinten schaust, geht es über den Pragelpass ins Mutital. Das ist Schwammhöhe, da oben, Klöntalersee. Und ich habe jetzt am Sonntag, machst du eine Klammer auf, einen Trompeter, den Leitrompeter, sehr ein guter Berufsmusiker, spielt in den besten Orchester in der Schweiz, Leitrompeter, auch bei mir. Er hat gesagt, du Christoph, du bist doch von da, woher soll ich jetzt gehen? Wir haben ein bisschen Zeit zwischen dem Fest und dem Schloss. Ich sage, ich gehe auf Schwammhöhe. Dann schickt er mir ein Foto und hat so ein langes SMS geschrieben und gesagt, du bist einfach ein geiler Sieg. Das ist irdisch schön. Ich zeige das dann auch noch. Und es ist irdisch schön. Und dort sind meine Erinnerungen an die Kindheit. Und das geht jetzt halt zurück aufs Glarnerland, weil das war im Glarnerland. Weil meine Tante hat das Restaurant geführt. Der Vetter Walti, ein urchiger Keib, ist als Kind immer mit dem Sentirung abgeschlagen worden. Aussen hart, innen weich, hat zwei Töchter gehabt, kein Bub. Jetzt kommt der Christöffeli mit 9 dort rauf. Das ist natürlich, jetzt hat er endlich einen Bub gehabt. Und mit dem Vetter Walti bin ich dann viel schneller ins Erwachsene Alter reingekommen. Sie hat dürfen viele Sachen erlebt. Er war Jäger. Ich bin mir auf den Flinten geguckt. Im VW-Bus sind wir runter sind, gepostet auf Glaris. Plötzlich hat er gehalten. Kriegst du das Fenster ab? Heb die Ohren zu. Er hat den Flinten genommen. Und hat zum Fenster rausgeschossen.
Das ist der Hochsitz.
Verdammt, verdammt nochmal. Sag dem Tante Friede nichts. Sag dem Tante, musst du dem Tante Friede nichts sagen. Jetzt habe ich eine Skizze geschossen. Jetzt habe ich eine Skizze geschossen. Er hat nicht mehr recht gesehen. Jetzt hat er ein falsches Ding geschossen. Also, das sind so meine Erlebnisse gewesen. Und das Erste war, hey, hier Geiss heben, Christoph, musst du Geiss heben. Herzige Geiss, im dritten Klasse, nimmt die Pistole und schiesst in den Grind rein. Dann geht die Geiss neben mir ab und sage ich, Vetter Walti, die lebt noch, hat er gelacht. Ja, das sind nur die Nerven, das sind nur die Nerven, weißt du. Also, das ist so meine, ja. Und das vergisst du nie mehr. Ja, verstehst du?
Also, hast du Glück gehabt, hast du keinen Hörschaden, oder? Du kannst ja gar keine Musik machen, jetzt heute.
Das ist ja so. Also, schon Höch ist schon. Und das ist halt ein irdischer Ort, ist abgelegen und dort bin ich Büffelboy gewesen. Dritte Klasse, vierte Klasse, fünfte Klasse. Ja, habe ich Delmer Zitrobö gesammelt. Hat dort noch so ein Bon drauf gehabt. Ja, von der sechsten Klasse.
Gummibötchen, das hast du einlösen gell?
Von der sechsten Klasse sind die Serviertöchter interessanter geworden bis 15, 16. Das ist ja so die Zeit. Das ist auch eine gute Zeit für mich. Ich habe keinen weg von diesen zwei Schwestern und von der Mutter. Und bin ein richtiger Bub gewesen. Und jedes Mal viel Geld heimgenommen, die Geld verdient. Ich habe wirklich gearbeitet dort.
Ja. Da könnten wir jetzt noch lange über das reden. Wir gehen mal auf die Schwammhöhe auf jeden Fall.
Mhm. Müssen wir schon. Das ist
auch noch das Letzte, die Dankbarkeit, die du gesagt hast, ist die auch verdörr. Also, das gehört ja irgendwie dann zusammen, oder? Also, das Erdige, die Verbundenheit und auf der anderen Seite dann auch nach so einem grossen Erfolg und nach so einem Oben, hat die Dankbarkeit wieder irgendwie. Ja, ich sage jetzt spüren und dann auch bewusst erleben.
Ich glaube einfach, wenn ich wüsste das alle, Freude und Leid, das ist näher beieinander zusammen, als wir immer das Gefühl haben. Geld verdienen, Ruhm, Ehre, das ist alles recht und gut, aber das Elend ist so nah und es kann morgen, es kann heute Nachmittag schon anders sein. Und wenn du das einfach ein paar Mal erlebt hast, ich habe drei Menschen darf ich tot begleiten, meine Mutter, dann mein Schwiegervater, den ich sehr, sehr gerne hatte, der Grossvater von meinen zwei Buben. Wenn du so einen mutigen Entscheid machst, ich meine, ich bin etwa 5 Jahre lang mit dem Bankomatkärtchen zur See im dritten habe ich nochmal raufgeschaut, habe ich es reingeschoppt und es waren wieder 180 Franken drauf gewesen, von dem Lohn, den ich hatte. Und ich bin so unten durch, ich bin so irgendwie, ich habe so nichts gehabt. Und habe aber zu den Buben und zu den Buben einfach immer eine tiefe Beziehung gehabt. Und das ist irgendwie, ich habe ein bisschen die anderen Werte kennengelernt. Und habe immer das Glück gehabt. Ich sage immer, ich bin eigentlich ein Mensch, der auf der Sonnenseite geboren ist. Ich meine, es gibt Menschen, die kommen auf die Welt und haben nur Pech. Und es gibt sehr viele Menschen, die auch gerne auf die Sonnenseite werden und kaum sind sie auf der Sonnenseite, haben sie schon den Pech. Und das ist nicht immer alleine ihres Verschulden, sondern das hat viel mit Glück zu tun. Und ich sage, wenn du mal bewusst bist, dass Glück auf deiner Seite ist, dann heb dann auch ein bisschen die Ausdauer, wenn mal das Glück für ein paar Wochen oder ein paar Monate mal nicht bei dir ist. Es kommt ja wieder. Und ich glaube, das ist ein bisschen mehr so eine Lebenseinstellung, die ich habe. Ja, also ich glaube, das ist, ja, ich finde es einfach unglaublich schön, wenn die Familie und all deine Liebsten und Nächsten können gesund sein, können gedeihen und du darfst Erfolg haben. Und klar hätte ich gern mehr Erfolg. Klar hätte ich gern, wäre ich mit dem Orchester auf Welttournee. Jahrelang habe ich schon auch meine Krämpfe gehabt, da oben und habe überlegt, soll ich aufhören? Was soll das? Würdest du etwas tun, das gar niemand will? Ich habe dann bald mal gemerkt, dass Orchester alleine da kannst einpacken. Ich habe plötzlich gemerkt, dass das gar nicht funktioniert. Ich hatte 3 Jahre lang parallel zu der Armee gehabt. Da hatte ich meinen Lohn gehabt. Und hat das Orchester noch mit dem Lohn finanzieren. Und plötzlich hast du keinen Lohn mehr und siehst, was das kostet. Also, und dann habe ich dann mein musikalisches Standbein ein anders aufgestellt. Und ja, also, jetzt bin ich ein bisschen ausgerastet. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für die Einladung. Ich bin dankbar, dass ich zu euch reden durfte. Und ich danke euch vielmals für die Zeit, dass ihr überhaupt so lange zugelassen habt. Es ist ein bisschen sehr persönlich geworden jetzt.
Ich bin sicher dankbar, wenn wir mal bei dir um einen Anlass hineinschauen.
Genau, darum habe ich ja vorher noch schnell das 20.12. genommen. Davor hat es noch Flyerli, ich habe es noch mitgenommen. Also Flyerli ist falsch. Ich habe für das Basel-Tattoo gedacht, ich mal dort schon mal vorsondieren und habe ganz so einen billigen gemacht, den Flyer. Der ist jetzt gerade mit da, der kommt nächste Woche raus. Dort sind dann alle Informationen drauf, aber da wäre einfach noch mal das Datum drauf. Das ist natürlich für uns das Schönste. Oder auch so einen Presenting-Partner zum Beispiel für das Volkshaus. Das wäre natürlich so ein Geschäft. Das sind meine Geschenke, die ich habe. Ich hatte gestern Abend ein schönes Nachtessen mit einem Mäzen. Der war der Muni-Sponsor von Zug. Noch eine schöne Geschichte und dann hören wir auf. Muni-Sponsor, Jego Bau, das darf ich da sagen. Fridolin Jäckli, ganz ein toller Mensch. Und seine Frau, seine zweite Frau, seine Frau ist gestorben, hat mir geschrieben, dass sie ins Kackel in die Entertainment-Gala kommen, wo immer so in dem Dienstagabend 24. September stattfindet, mit 20 Leuten und sie Freude hat, wenn der Herr Fridolin Jäckli mich treffen könnte, weil er sei so Freund vom Schwingerlüt. Und dann haben wir das gemacht, haben einander getroffen und aus dem heraus ist eine unglaubliche Freundschaft entstanden. Und dann habe ich immer mal ein bisschen gesagt, wo es mich drückt, wo mein Problem ist. Und der hat das gar nicht begriffen. Er hat das Gefühl gehabt, wenn die Leute klatschen und ein schönes Licht auf der Bühne hast und das Kackel voll ist, sagst du ein reicher Mann. Und dann habe ich ihm mal die Zahlen gezeigt und gesagt, dann müssen wir etwas machen. Und so habe ich dann so zwischendurch Leute dabei, die mich wieder unterstützen und wieder mal irgendwie etwas Mäzenen. Ich habe einen Member-Club. Das ist etwas, wo mir am meisten hilft. Oder eben so ein Volkshaus, wo du sagen kannst, hey, da sind wir dabei, Presenting-Partner. Und das sind ja nicht in dem Sinn verrückte Beträge, aber Geld schenkt dir niemand. Da musst du zuerst jemanden haben, der das Herz auftut, damit er dich unterstützt. Das habe ich gemerkt. Also, wir kennen so viele reiche Leute und teilweise Freunde. Und Geld geben, das machst du eigentlich nicht.
Lassen wir es so stehen. Übrigens, im zweiten Gebäude, wo es dann steht, unten rein gibt es eine Eventhalle, so wie es aussieht. Vielleicht kommst du ja dann einmal vorbei für etwa 1200 Leute und dann wäre ja noch cool, wenn wir das so etwas aufgleisen könnten. Merci vielmals, Christoph, auch für die offenen Worte. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Ich schlage jetzt vor, wir gehen zum Essen über. Du kriegst noch einen Korb mit Baselbieter Spezialitäten. Ganz herzlichen Dank. Und noch der letzte Hinweis am 23. Oktober ist der nächste Business Club, dann zu oben. Der Marc Gianola kommt, CEO vom Spenglergöpp und CEO vom HC Davos. Also mal eine Sportpersönlichkeit. Merci vielmals, Christoph. Ganz herzlichen Dank. Danke. Merci.